Willkommen heute Nachmittag zu unserer Spiritualitätssendung. Ich bin Claudia Kiesel. Morgen feiern wir schon den dritten Advent, der auch Sonntag Gaudete genannt wird. Blicken wir ins Jahr 1944, auch an einem Sonntag Gaudete. Der Blick geht ins KZ Dachau. Ein Priester schreibt: Zum Priester hat der Herr dich ausersehen. Durch dich will segnend durch die Welt ergehen. Will durch dich opfern, beten, lieben, leiden und seine Schäflein hier auf Erden weiden. Zur Zeit hat er die Mutter dir gegeben, die ihn begleitet hat durchs ganze Leben. Ihr bleibe treu in allen Lebenslagen. Sie hilft dir, Last und Bürden freudig tragen, hin zu der sel'gen Ewigkeit gestade. So diese Zeilen von einem mitgefangenen Priester, Pater Kentenich, Gründer der Schönstattbewegung. Er hat diese Zeilen an den Neupriester Karl Leisner gerichtet. Am 17. Dezember 1944 wurde Karl Leisner von einem mitgefangenen Bischof im KZ zum Priester geweiht. Und in dieser Sendung heute Nachmittag befassen wir uns mit ihm. Wallfahrtsdirektor von Maria Brünnlein aus dem bayerischen Wemding, Norbert Traub, wird uns in dieser Stunde dieses faszinierende Priesterporträt vorstellen. Dazu begrüße ich ihn ganz herzlich. Grüß Gott, Pfarrer Traub.
Grüß Gott, Frau Kiesel. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, ich darf Sie aus Maria Brünnlein sehr herzlich begrüßen und gesegnete Adventstage wünschen. Möge diese Stunde der Spiritualitätssendung Ihnen eine gute Einstimmung sein auf diesen Gaudete-Sonntag, dem Sonntag der Freude, der Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest. Freude darf uns erfüllen, weil der Glanz der Krippe schon aufleuchtet, weil wir in der Weihnachtsnovene unser Herz zur Krippe bereiten lassen. So wollen wir miteinander um den Heiligen Geist beten, dass er uns erfüllt und uns die Freude der Vorbereitung auf Weihnachten schenkt. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen.
Und du erneuerst das Angesicht der Erde.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
O Maria, Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was wohl am heutigen Nachmittag des Jahres 1944 in einer Welt ohne Gott, wie Pater Sales Hess das Konzentrationslager Dachau beschrieb, geschehen ist, was würden Sie wohl antworten? Was kann an einem 16. Dezember 1944, einem gewöhnlichen Samstag in einer unmenschlichen Welt, wie es das Konzentrationslager Dachau für rund 20 Jahre gewesen ist, was kann da schon geschehen sein? Sie würden zu Recht antworten: tiefe Unmenschlichkeit, qualvoller Hunger, furchtbare Kälte, häufiges Sterben, Tod, Vernichtung, Qual und Folter. Ja, leider muss ich Ihnen dabei recht geben. Nein, Adventsfreude, stimmungsvoller Christkindlesmarkt oder gar Glühwein mit Plätzchen, wie wir es derzeit Land auf Land ab erleben, davon war nichts zu finden. Und dennoch ereignete sich auf Block 26, dem sogenannten Priesterblock, ein unwahrscheinlich großes Erlebnis. Man bereitete eine Priesterweihe vor. Diese sollte am folgenden Sonntagmorgen in der Lagerkapelle gespendet werden. Der französische Bischof Monsignore Gabriel Piguet sollte dem todkranken Diakon Karl Leisner die heilige Priesterweihe spenden, nach der er sich rund 5 Jahre innig sehnte. Und dafür wurde am späten Nachmittag des 16. Dezember 1944 geprobt. Schließlich sollten alle Zeremonien gut funktionieren. Diese einmalige heilige Handlung musste in der Kathedrale des KZ, in der Welt ohne Gott, das Licht der Freude und der nahen Weihnacht bringen. Und wirklich, am Gaudete-Sonntag schritten der gefangene Bischof Gabriel Piguet und der lungenkranke Diakon Leisner zum Altar, und mit den Riten und Zeichen spendete der Bischof die Priesterweihe inmitten einer Welt ohne Gott. Gaudete in Domino Semper, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freuet euch. So der Eingangsvers des dritten Adventssonntags im Jahre 1944 und auch im Jahre 2017. Wer war dieser junge Diakon Karl Leisner, der beim Deutschlandbesuch von Johannes Paul II. Im Juni 1996 selig gesprochen wurde? Blicken wir auf diese beeindruckende Priestergestalt. Karl Leisner wurde am 28. Februar 1915 in Rees am Niederrhein geboren. Gerade am Sonntagmorgen, als die Glocken zur Heiligen Messe läuteten. Wenige Tage später wurde er in seiner Pfarrkirche getauft und wuchs die ersten Jahre in Rees auf. Kurze Zeit lebte die Familie im Allgäu, ehe sie 1918 nach Rees zurückkehrte, weil der Vater in der Heimat wieder die Arbeit fand. Mit den jüngeren 4 Geschwistern verbrachte Karl eine frohe Kindheit, selbstständig, wissbegierig, verantwortungsbewusst, wie es sich für den ältesten der Geschwister gehörte. Vor allem seine Liebe zur Natur, zu ihrer Schönheit und Vielfalt beschäftigte Karl. Schnell war er überall beliebt, sein frohes Naturell, seine Herzlichkeit und Fröhlichkeit förderten dies. Zugleich musste er gegen seine Dickköpfigkeit ankämpfen. Der strenge Vater und die Lehrer in der Schule halfen dafür zusammen. Auch im geistlichen Leben machte der Junge schnell Fortschritte. Gerade seine Liebe zur Gottesmutter wurde durch häufige Wallfahrten ins nahe Heiligtum von Kevela gefördert. Nicht ohne Stolz trug er als Zweitnamen den Namen der Gottesmutter. Heimat, was wärest du ohne die Gnadenstätten der Gottesmutter? So schrieb er als Jugendlicher in sein Tagebuch. Diese Liebe zur Gottesmutter intensivierte sich immer mehr, begleitete und stärkte ihn vor allem auch in den schwersten Stunden, in den Stunden des Zweifels, der Krankheit, ja sogar des Sterbens. Die Gottesmutter braucht nur den kleinen Finger rühren, dann ist alles geschafft, so lesen wir wiederum in seinem Tagebuch. Seine Ernsthaftigkeit im Glauben war geprägt von dieser Liebe. Er wollte in keiner Weise seine Pflichten als junger Christ vernachlässigen. Dafür beanspruchte er die Hilfe der Gottesmutter. Nach der Grundschule folgten die Jahre des Gymnasiums in Kleve. Er lernte gern und leicht Und deswegen blieb noch viel Zeit für seinen Einsatz in der Jungschar, in den pfarrlichen Gruppen der Jugend. Immer mehr erwachte in ihm auch die Sehnsucht nach Vollkommenheit, nach einem Leben ganz nach den Idealen des Evangeliums, mehr noch die Sehnsucht nach dem Priestertum. So stellte sich als 16-Jähriger folgende Lebensordnung auf und verfasst sie in seinem Tagebuch. Es geht um die Ordnung, so schreibt er. Im Inneren keine unwürdige, unordentliche oder gemeine Gesinnung. Ich will immer ehrlich sein. Die Ordnung im äußeren Benehmen, ordentliche Kleidung und Haltung beim Essen, Vornehmheit, Höflichkeit, nicht aufbrausend und geschwätzig. Ordnung in meinen persönlichen Sachen. Ordnung halten im Zimmer, in meinem Tagebuch, in den mir anvertrauten Sachen als Gruppenleiter. Und schließlich, in einem vierten Punkt schreibt er zur Ordnung, Ordnung anderen gegenüber. Ehrlich gegenüber allen, höflich und vornehm, besonders auch Mädchen gegenüber in guter Haltung. Grundlagen dafür sind, morgens pünktlich und schnell aus dem Bett, sofort eine gute Meinung als Morgengebet, keinen Schlendrian. Weitere Grundlagen dafür sind Frömmigkeit und Liebe überall, keine Heuchelei, keine Prahlerei, weniger Geschwätz und vielmehr helfende Tat. Alles auf Christus hinbeziehen und fleißig Bibel lesen, die Liebe gegenüber allen Menschen, weg mit Ichsucht und Sünde. Soweit die Worte des jugendlichen Karl Leisner. Worte, die einen jeden von uns ermuntern, gerade in diesen adventlichen Tagen Überblick zu halten über Leben und Verhalten. Große Freude zeigte Karl bei seinen vielen Unternehmungen mit den Jugendlichen. Fahrradtouren, Zeltlager im Sommer, Gruppenstunden und Bibelstunden. Das Leben mit den anderen jungen Menschen, mit den Priestern vor Ort, vor allem mit den Jugendlichen der Jugendbewegung von Quickborn. Seine längste Fahrradtour bringt ihn im Jahr 1936 sogar in die ewige Stadt. Fein säuberlich beschreibt er im Tagebuch die verschiedenen Stationen und Erlebnisse. Höhepunkt war natürlich die persönliche Begegnung mit dem Heiligen Vater Pius XI. Karl kann dem Heiligen Vater persönlich in wenigen Worten den Zustand der Jugendarbeit in Deutschland berichten. Mittlerweile unter erschwerten Bedingungen mit dem Aufkommen der Nazi-Herrschaft. Obwohl Karl Leisner die Fürbitte der römischen Märtyrer erbeten hatte für sein künftiges Glaubenszeugnis in der Welt ohne Gott, mitten im Konzentrationslager von Dachau. Wir dürfen wohl davon ausgehen. Doch blicken wir noch einen Augenblick zurück in seinen Werdegang als Gymnasiast. Karl interessierte sich in besonderer Weise für die Politik. Als Heinrich Brüning im Mai 1932 als Reichskanzler abgewählt wurde, vertraut er seinem Tagebuch an: Sturz Brünings, Dies Ater Germanie, ein schwarzer Tag für Deutschland. Karl ahnte die kommende Katastrophe über Deutschland. Im Frühjahr des Folgejahres kommt es zur Machtergreifung Hitlers. Als Gymnasiast weigert er sich, den Hitlergruß zu leisten. Er kommentiert im Tagebuch eine Rede seines Schulleiters. Am 2. Mai 1933 lesen wir darüber. Dann folgte das Horst-Wessel-Lied, alles die Flossen hoch. Im Chor nur Jupp, Hermann und ich nicht. Die Hände hoch beim Deutschlandlied finde ich richtig geschmacklos, als ob Deutschland gleich Nazi wäre. Die Befürchtungen Karl Leisners bewahrheiteten sich sehr schnell. Bereits im Juli 1933 wurden die katholischen Jugendverbände und ihr Vermögen beschlagnahmt. Eine spannende Zeit begann. Zugleich mit diesem äußeren Ringen wollte sich Karl Leisner mit dem Ziel und dem Sinn seines Lebens beschäftigen. Krisen, Fragen oder Probleme eines heranwachsenden Menschen beschäftigten ihn. Mein ganzes Leben muss Gott ergeben, Gott verbunden und Gott hingegebener sein. So lesen wir wiederum in seinen Aufzeichnungen. Während der Exerzitien im Dezember 1933 rang sich Karl durch, das Theologiestudium und das Priestertum anzustreben. Nach dem Abitur im Folgejahr trat er in das Priesterseminar seiner Heimatdiözese Münster ein. In seinem Tagebuch formuliert er folgendes Gebet: Mein Herr und mein Gott, du mein König und mein höchster Führer, du lenkst in wunderbarer Weisheit und Güte die Geschicke aller Menschen. So hast du mich armen, schwachen und sündigen Menschen durch eine Zeit der Schwachheit und Versuchung hindurchgeführt, um mich jetzt zum heiligsten und höchsten Amt, zum Priestertum zu berufen. Deine allmächtige Weisheit hat mich zum würdigsten, zum demütigsten und würdevollsten Beruf erkoren. Gib doch, du gütigster Vater, dass ich die Vorbereitungszeit auf diesen hohen Beruf aus deinen unerschöpflichen Lebensquellen in Wahrheit und Demut gestalte. Christus, du bist meine Leidenschaft.
In der Spiritualitätssendung heute Nachmittag hören wir über ein Priesterporträt, den seligen Karl Leisner und seine Priesterweihe im KZ Dachau im Dezember 1944 an einem Gaudete-Sonntag, den wir auch morgen feiern. Wir hören weiter im Vortrag von Wallfahrtsdirektor Norbert Traub aus Wemding.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir stehen mitten in der Biografie des jugendlichen Karl Leisner. Karl Leisner wird von seinem Bischof Graf von Galen zum diözesanen Jungscharführer ernannt. Er war auf ihn aufmerksam geworden und so ernannte er ihn zu diesem Jungscharführer. Eine Aufgabe, die nicht nur zeitintensiv wird, sondern schwerste Folgen seines Lebens haben soll. Karl Leisner fühlt sich für rund 13.000 Kinder und Jugendliche in seiner Diözese verantwortlich. Allerdings werden auch die Verantwortlichen der Hitlerjugend auf ihn aufmerksam. Er wird immer mehr zum Dorn im Auge für sie. Und so schreibt er: Wir müssen unsere Jugend vorbereiten gegen den falschen Strom der Ideen und der Schlammflut des Neuheidentums, das sich in gewissen Organisationen durchfrisst und verseucht mit jenem falschen Lebensideal, das das echte Menschsein erstickt. so seine Notiz im Tagebuch. Bis zum Herbst 1936 widmete sich Karl dieser wichtigen Aufgabe. Danach bat er um Ablösung, um sich ganz dem Studium und seinen Vorbereitungen hin zum Priestertum zu widmen. Ja, die Frage beschäftigte ihn immer. Reflektierend, fragend und prüfend, so kann man seine ersten beiden Jahre im Priesterseminar beschreiben. Bin ich Christus wirklich näher gekommen? Bin ich selbst mehr ein alter Christus, ein zweiter Christus geworden? Vor allem sein Auswärtssemester in Freiburg im Breisgau wurde für Karl ein Jahr innigster Prüfungen. Nicht nur die bereits erwähnte Romfahrt und die Audienz bei Pius XI. Prägten ihn, sondern auch sein Aufenthalt bei Familie Rubi in Freiburg. Dort konnte er als Seminarist wohnen. Familie Rubi beherbergte zu den eigenen 12 Kindern immer auch Studenten, die neben ihrer Studienpflichten Nachhilfelehrer für die Kinderschar sein sollten. Karl erlebte ein harmonisches Familienleben und eine frohe Mädchennatur in der ältesten Tochter Elisabeth. Beide verlieben sich. Ein langes und intensives Ringen beginnt. Nach den beiden Studiensemestern in Freiburg steht für Karl der Reichsarbeitsdienst an. Er wird nach Sachsen geschickt, um dort in den weiten Moorgebieten zu arbeiten. Natürlich nutzt er die Zeit beim Arbeitsdienst, um sich in der Frage nach dem Priestertum oder dem Familienleben zu widmen. Jesus, die Hingabe für dich ist doch das größte Heldentum auf Erden. Mag mich auch keiner verstehen. Ich kann nicht anders, als mich für dich zu entscheiden. Einen schweren Schlag erleidet Karl, als ihn anfangs November die Gestapo besucht und seine Tagebücher konfisziert. Ein Eingriff in seine Persönlichkeit. Man wollte ihn vor allem wegen seiner Aktivitäten in den katholischen Jugendverbänden einschüchtern. Im Mai 1938 entscheidet sich Karl schließlich ganz für das gottgeweihte Leben. In seinem Brief an Elisabeth schreibt er: Ich glaube, dein Gebet gespürt zu haben. Elisabeth, nie habe ich auch für dich so viel gebetet wie in den vergangenen Wochen. Dir verdanke ich viel und Christus ist mir in dir begegnet, so wie er mir noch nie entgegentrat. Intro ibo ad altare Dei, Elisabeth, halte dich frei von mir. Karl Leisner, sein Weg zum Priestertum und seine Priesterweihe im Konzentrationslager in Dachau. Karl Leisners Weg zum Priestertum mündete zunächst in den ersten Monaten des Jahres 1933 in die niederen Weihen. Am 25. März desselben Jahres empfing er durch die Hand von Bischof Graf von Galen die Diakonenweihe. Mit der Gottesmutter konnte er sein Fiat sprechen und in der Ganzhingabe der Weihe sein Leben Gott und der Kirche zur Verfügung stellen. Wenige Wochen nach der Diakonenweihe trübte sich jedoch die Freude. Er erhielt die Diagnose, dass beide Lungenflügel im fortgeschrittenen Stadium von der Tuberkulose angegriffen sind. Wohl hat ihm die Arbeit beim Reichsarbeitsdienst in den Sümpfen Sachsens geschadet. Er wird sofort in den Schwarzwald geschickt, um in St. Blasien die Erholung und Gesundung zu finden. So war für ihn der Empfang der Priesterweihe am 23. September nicht möglich. Und es sollte noch lange dauern, bis er ganz in den Opferdienst der Kirche genommen wurde. Sein Altar wurde für über 5 Jahre Krankheit, Gefängnis und die Unfreiheit im KZ. In St. Blasien musste Karl Leisner auch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erleben. Für ihn als politisch Interessierten ein schwerer Schlag. Am Morgen des 9. November 1939 erfahren die Patienten des Kurhauses in St. Blasien, dass der Führer einem schweren Attentat im Bürgerbräukeller in München entgangen ist. Schade, dass der Führer nicht dabei gewesen ist. So der Kommentar des jungen Diakons. Ein Kommentar, der ihn wenige Stunden später ins Gefängnis brachte, Jahre der Unfreiheit, der Torturen und des KZ folgten. Gefängnisaufenthalt in Freiburg, Mannheim und schließlich im Konzentrationslager Sachsenhausen förderte natürlich nicht den Prozess der Gesundung in der Tuberkulose. Am 13. Dezember 1940 verließ Karl mit einem Gefangenentransport das Lager Sachsenhausen. Man wollte alle Geistlichen im KZ zusammenbringen, sie galten doch als politisch Gefangene. Im Lager Dachau hatten die deutschen Bischöfe einige Erleichterungen für die Inhaftierten erwirkt. Immerhin konnten sie täglich in der einfach eingerichteten Lagerkapelle die Heilige Messe feiern, das Brevier gemeinsam beten, sich gegenseitig stützen. Zugleich mussten sie nicht mehr die schwerste Handarbeit tun. Überlegen wir einmal, fast 30.000 Häftlinge starben allein in Dachau, davon über 1.000 Priester, Märtyrer, die Samen bilden für die ganze Kirche. Die Lebensbedingungen eines solchen Lagers können wir uns nur schwer vorstellen, eben eine Welt ohne Gott, wie Pater Salis Hess beschrieb. Bereits um 4.30 Uhr brachten die Priester mit ihrem Lebensopfer das Kreuzesopfer Christi in der Heiligen Messe dar. Danach waren Zeiten des Appells, der Arbeit, der Schikanen und Torturen und nicht zuletzt des Hungers angesagt. Viele überlebten nur, weil sie Essenspakete aus der Heimat bekamen. Für Karl Leisner kam im August 1941 eine wichtige Stütze ins Lager, der Jesuitenpater Otto Pies. Als 40-Jährige hatte dieser gegen die Schließungen einiger Niederlassungen seiner Mitbrüder der Jesuiten protestiert. Das brachte ihn ins Konzentrationslager. Eine echte Freundschaft entwickelte sich zwischen den beiden Geistlichen. Otto Pies übernahm die Seelenführung und organisierte immer wieder materielle Hilfe für den kranken Diakon. Schwere Jahre der Haft vergingen. Karl konnte immer wieder das Krankenrevier verlassen, wenn es der Zustand seiner Lunge erlaubte. Doch die meiste Zeit verbrachte er in der Krankenbaracke. 1943 meldete sich Pater Pies als Helfer im Krankenrevier. Einerseits pflegte er mit großer Hingabe den kranken Diakon und die übrigen Kranken. Zugleich war es ihm möglich, den vielen Sterbenden die heilige Sakramente zu spenden. In einer Medizinbüchse aus Aluminium verbarg er den Tröster der Welt in Gestalt der heiligsten Eucharistie und schmuggelte die Krankenkommunion ins Revier. Auch Karl durfte als Diakon vielen Kranken und Sterbenden die heilige Kommunion reichen. Er verbarg das Allerheiligste immer unter seinem Kopfkissen. Ein Zustand wie in der Urkirche, wie in Zeiten der Verfolgung und Unterdrückung. Neben allem Leid und aller Schwere der Krankheit waren diese Jahre des KZ Jahre der Reifung für unseren jungen Diakon. Leider blieben die vielen Versuche der Angehörigen, Karl aus der Haft zu bekommen, erfolglos. Es gab kein Einsehen, ob seiner schweren Krankheit, seiner völligen Unterversorgung. Doch Karl ließ sich niemals von Resignation oder Hoffnungslosigkeit leiten. Erwartungshaltung, Trost und Hoffnung auf Freiheit stärkten ihn. Und nicht zuletzt die Hoffnung und die Freude auf die Priesterweihe. Wann sollte sie kommen? Würde er sie erleben? Wie lange kann solch eine Schreckensherrschaft überhaupt noch dauern? Hoffnung machte Karl auch seine Zugehörigkeit zur Schönstattgruppe. Pater Kentenich, selbst Häftling in Dachau, gab dieser Gruppe den Titel Victor in Vinculis, Sieger in Fesseln. Sollte der Glaube siegen? War Christ König nicht doch stärker als alle Tyrannei? Karl Eisner schreibt, mein Sehnen und Beten geht nach dem Priestertum. Es ist wegen des Krieges sicherlich nicht gewiss, wann und ob ich die heilige Weihe erhalten kann aus ihren Händen. Doch es besteht hier derzeit die Möglichkeit, mich hier ausweihen zu lassen. Dazu hätte ich gerne Ihre Erlaubnis oder Ihr Nein. Geben Sie mir bitte über meinen Bruder Willi Leisner schriftlich Ihren Bescheid. So Karl Leisner im September 1944 an seinen Bischof in Münster, Graf von Galen. Über Umwege gelangt der Brief von Dachau nach Münster. Ende Oktober 1944 erhält der sehnsüchtig wartende Diakon die Erlaubnis des Bischofs. Auch Kardinal Faulhaber aus München gibt sofort die Erlaubnis. Dass der französische Bischof Gabriel Piguet, selbst Häftling im Lager, die Weihehandlung vornimmt. Über die Ordenskandidatin Imma Mack von den Schulschwestern in München können über die Lagergärtnerei alle notwendigen Geräte und liturgischen Utensilien ins KZ geschmuggelt werden. Victor in Vinculis, Sieger in Fesseln, inmitten einer Welt ohne Gott. Die Weihhandlung wird auf den Gaudete-Sonntag dem 17. Dezember 1944 festgelegt. Am Nachmittag davor schmuggelt Pater Pies den schwerkranken Diakon aus dem Krankenrevier in die Lagerkapelle und sie üben die Riten der heiligen Handlung. Und so erfolgt am 17. Dezember die Priesterweihe. Hören wir dazu, was der Augenzeuge Reinhold Friedrich schreibt. Es war der Sonntag Gaudete 1944. Zur Priesterweihe erschien der Häftlingsbischof in einem Chormantel, die Mitra auf dem geweihten Haupt. Ich war inzwischen Blockältester geworden und durfte Archidiakon sein. Nie habe ich mein Jawort so gern und freudig, nie auch so ergriffen gegeben wie in dieser heiligen Stunde, nachdem der Diakon 6 Jahre lang Exerzitien des Duldens im KZ gemacht hatte. Wahrlich ein hartes Priesterseminar. Weil der Patient es körperlich nicht ertragen konnte, dass alle Priester des Blockes bei der feierlichen Handlung zugegen waren, wurde nur die ältesten Priesterkameraden und die 30 Theologiestudenten zur Priesterweihe geladen. Die Letzteren sollten in ihrem künftigen Priesterleben und bei allem Priesterwirken daran denken, wie unser Karl im KZ gelitten, gebetet, geopfert und gesühnt hat, aber auch von Gott die große Gnade erhielt, in seiner Verbannung durch das Sacerdotium gekrönt zu werden. Die Priesterweihe selbst bot ein erschütterndes Bild. Der Priesterkandidat bleich, abgezehrt und zitternd in seiner Zebrauniform am Altar. Der Bischof in Pontifikalgewändern, unter denen die Sträflingshose hervorschaute, wie der Kandidat alle Anwesenden in Häftlingskleidern. Karl sitzt auf einem Holzschemel. Ganz still war es in unserer Kapelle. Die Herzen zitterten, als wir das Veni Sancte Spiritus sangen. Hier erfassten wir ganz, dass die Priesterweihe eine Bluttaufe ist für die Ewigkeit. Nun wurden die Hände, die gebunden waren, mit heiligem Öl gesalbt, damit sie die segnen, die sie in Ketten gelegt haben, dass sie für diejenigen sich zum Gebet erheben, die sie verfluchten. Was wir hier mit ehrfürchtigem Schauer erlebten, ist nicht in Worte zu fassen. Innig lagen sich am Schluss Neupriester und Blockältester in den Armen. Ich gebe dem Neugeweihten voll Freude den Friedensgruß und konnte es nicht unterlassen zu sagen: Karl, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Soweit Reinhold Friedrich. Eine Woche später fand die Primiz statt, die erste und letzte Messe im Leben des Neupriesters. Die körperlichen Kräfte schwanden immer mehr, die Tuberkulose griff immer mehr an die Substanz. Erst am 30. Dezember 1944 hat Karl wieder Kraft, um seine eigenen Eindrücke und seinen Dank an Bischof von Galen zu schreiben. Er schreibt: Exzellenz, hochwürdigster Herr, die großen Tage sind vorüber. Noch ist das Herz voll des neuen Glücks. Am Gaudete-Sonntag empfing ich hier in unserer Kapelle die heilige Priesterweihe. Nach über 5 Wartejahren eine selige Gnadenstunde der Erfüllung. Aus ganzem Herzen danke ich zunächst Gott und Ihnen, dass Sie mir durch Ihr Jawort dies ermöglichten. Bischof Gabriel von Clermont-Ferrand weihte mich. Der hochwürdigste Kardinal Michael von Faulhaber hatte alles Nötige gesandt. Alle Confratres waren mit mir tief ergriffen und voll heiliger Freude. Am Stephanstag, dem 26. Dezember um 8.30 Uhr früh, war die Primizfeier, voll seliger Weihnachtsfreude und Stimmung. Und schließlich schreibt er an seine Angehörigen: Am Abend des 17. Dezember dachte ich an einen jeden von euch und jedem von euch erteilte ich feierlich einzeln den Primizsegen. Am Stephanstag brachte ich allein das erste heilige Opfer dar. Nach der heiligen Wandlung war ich tief gerührt. Ihr wart als Erste beim Gedenken der Lebenden dabei. Soweit Karl Leisner zu seiner Priesterweihe. Mit dem Frühjahr 1945 sickerte es langsam durch, dass der Krieg dem Ende entgegengeht. Pater Pies wird in den letzten Märztagen entlassen. Die Befreiung des KZ gelang am 29. April. Am 4. Mai konnte Pater Pies auch den todkranken Neupriester aus dem Lager schmuggeln und ihn ins Waldsanatorium nach Planegg bei München bringen. Endlich frei. Im Tagebuch lesen wir darüber. Um 18 Uhr abends kommt Pater Pies mit dem Pfarrer von Dachau. Tiefe Rührung bei der Begegnung mit dem geistlichen Rat pflanzelt. Otto nimmt mich mit. Schnell Verband wechseln, anziehen, Allernötigstes einpacken. Los! Otto muss mich durchs Revier führen. Schlapp bin ich. Abschied aus dem Lager. Deo gratias. Keine Autokontrolle und der Heiland ist bei mir. Nach etwas Zeit gelangen wir nach Dachau. Der gute Pfarrer lässt mir Weihurkunde rahmen. Ich bekomme etwas zu essen. Morgens die Dankmesse. O Freiheit, o weites Land, abends beim Dämmerschein bin ich im Waldsanatorium gelandet. Freundliche Aufnahme durch die Schwester Oberin Virgilia und beim Chefarzt Dr. Kramer. Danken, danken, ja Eucharistia. Otto Pies ist bei mir. Sie bleiben die ganze Nacht da, allein in einem eigenen Zimmer. Welche Seligkeit! Die Schwestern und Ärzte kümmern sich mit größtem Eifer um den todkranken Primizianten. Er wird jedoch schwächer und schwächer. Pater Pies wollte noch einen Wunsch für Karl Leisner erfüllen. Seit Jahren hatte er seine Eltern und Geschwister nicht mehr gesehen. Die Eltern konnten am 29. Juni in Planegg eintreffen. Gegen Abend kommt es zur ersten Begegnung mit ihnen. Karl Leisner schreibt, gegen 21.15 Uhr kommt Schwester Arsenia. Es ist Besuch da. Vater und Mutter stehen am Bett und begrüßen ihren Sohn. Vater Leisner muss nach einer Woche in die Heimat nach Kleve zurück. Die Mutter bleibt am Krankenbett. Seinem Tagebuch vertraut Karl die letzten Wochen des Lebens an. Sichtum, quälende Schmerzen, Schlappheit und zugleich große Hoffnung. Er ist dankbar für jede Hilfe und Erleichterung, die ihm die Freunde, die Mutter und vor allem die Ordensschwestern tun. Pater Pies erwirkte von Kardinal Faulhaber die Erlaubnis, dass er im Krankenzimmer des Neupriesters am 25. Juli 1945 die heilige Messe feiern durfte. Karl Leisner schreibt dazu, seit 7 Monaten die erste heilige Messe, an der ich Presentia corporali, körperlich anwesend, teilnehmen darf. Die Primizmesse war meine letzte. Wie bin ich froh. Es ist ein solch wunderfeine Stille über den Zirkumstantes. Mein Bett stand zur Tür. Herr Winkler und die Stationshilfe halfen umräumen. Nachher gab es eine fröhliche Festtafel. Am 10. August schließlich kommen noch seine Schwestern Maria, Paula und Elisabeth. Innige Stunden des Wiedersehens. Doch bereits einen Tag später setzte der Sterbeprozess ein. Pater Pies spendet ihm die heiligen Sakramente und betet ihm die Sterbegebete vor. Am Sonntag, 12. August 1945, gegen 5 Uhr morgens, gibt der Neupriester sein Leben in die Hand Gottes zurück. Victor in vinculis, Sieger in Fesseln. Karl Leisners Begräbnis fand in seiner Heimat Kleve statt. Schon bald erwachten die Bitten um eine Seligsprechung. 1990 und 1991 wurde der Märtyrerprozess geführt und schließlich wurde Karl Leisner wegen seines Glaubenszeugnisses und seines vorbildhaften Lebens der heroische Tugendgrad anerkannt. Seine Seligsprechung wurde auf den 23. Juni 1996 festgelegt. Zusammen mit Bernhard Lichtenberg wurde ihm die Ehre der Altäre zuteil. Hören wir noch zum Abschluss einen Abschnitt aus der Ansprache von Johannes Paul II. Bei seiner Predigt zur Seligsprechung Karl Leisners. Christus ist das Leben, so schreibt der Papst. Das war die Überzeugung, für die Karl Leisner gelebt hat und für die er schließlich starb. Er hat sein Leben lang die Nähe Christi gesucht im Gebet, in der täglichen Schriftlesung und Betrachtung. Und er hat diese Nähe schließlich in besonderer Weise gefunden in der eucharistischen Begegnung mit dem Herrn. Das eucharistische Opfer, das Karl Leisner nach seiner Weihe im Konzentrationslager Dachau dann doch noch als Priester feiern durfte, war für ihn aber nicht nur Begegnung mit dem Herrn und Kraftquelle für sein Leben. Karl Leisner wusste auch, wer mit Christus lebt, tritt ein in die Schicksalsgemeinschaft mit dem Herrn.
Der selige Karl Leisner, eine Priesterweihe im KZ Dachau. Das war der Titel unserer Sendung im Dezember 1944, genau gesagt an einem 17. Dezember, einem Gaudete-Sonntag, so wie auch dieses Jahr der 17. der Gaudete-Sonntag morgen zusammenfallen, wurde Karl Leisner von einem mitgefangenen Bischof im KZ zum Priester geweiht. Unsere Sendung hat sich heute mit dieser Priesterfigur befasst, mit Karl Leisner. Wir danken ganz herzlich dem Wallfahrtsdirektor, Herrn Norbert Traub aus Wemding, für diese Sendung und bitten jetzt zum Schluss dieser Sendung um den priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürbitte unserer lieben Frau von Wemding, des seligen Karl Leisner, all eurer Namens- und Schutzpatrone, segne und beschütze euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ein Danke Ihnen allen fürs Mit dabei sein in dieser Sendung. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.